Das Curriculum wurde Anfang Mai in der Notfall- und Rettungsmedizin publiziert. Und ich möchte einmal kurz darauf eingehen, einfach weil das ein sehr, sehr viel diskutiertes Thema ist. Und ich denke, dass dieses Curriculum doch sehr spannend ist. Genau, falls euch die Diskussion nicht bereits bekannt sein sollte, nochmal eine kurze Zusammenfassung des aktuellen Status quo. Deutschland ist neben der Schweiz, Österreich, Griechenland und Zypern eines der wenigen Länder in Europa, in dem es bisher kein Facharzt für Notfallmedizin gibt. Und in allen Ländern außer in Zypern gibt es lediglich eine Zusatzweiterbildung, wie eben auch in Deutschland. Gemäß der AutorInnen des Curriculums ist ein Facharzt-Notfallmedizin in Deutschland einerseits wichtig, um den immer weiter steigenden Qualitätsanforderungen an Notaufnahmen zu begegnen. Und andererseits würde das aber eben auch vereinfachen, dass FachärztInnen aus anderen Ländern bei uns einfacher ihren ausländischen Facharzttitel anerkennen lassen können und wir wiederum auch leichter in andere Länder ziehen und als NotfallmedizinerInnen arbeiten könnten. Genau, die AutorInnen haben sich dann einerseits das Curriculum der Zusatzbezeichnung klinische Akut- und Notfallmedizin angeschaut und andererseits auch Curricula von allen relevant an der notfallmedizinischen Versorgung beteiligten Fachrichtungen und die Curricula für den Facharzt Notfallmedizin aus Australien, den UK, den USA und des europäischen Facharztes für Notfallmedizin. Das kennst du ja bestens, Ines, ne?
Ja, zum Beispiel.
Sie sagen halt, dass das lange etablierte Curricula sind und sie sich deswegen daran orientiert haben. Die haben das Ganze dann an das deutsche System angepasst, weil das natürlich zu den anderen deutschen Fachärzten, die wir so haben, passen muss. Und heraus kam ein Curriculum, das insgesamt 60 Monate Weiterbildung umfasst und zahlreiche Rotationen, zum Beispiel auf die Intensivstation, die innere Medizin, die Kinderklinik, die Anästhesie, die Chirurgie und die Neurologie. Die AutorInnen formulieren außerdem am Ende eine konkrete Aufforderung an die Landesärztekammern, dieses Curriculum nun umzusetzen und sagen aber auch, dass das vermutlich noch lange dauern wird, weil das natürlich mit einigem Aufwand verbunden ist. Was mir ganz persönlich sehr gut gefällt, ist, dass einfach in den letzten Jahren gerade im Internet, gerade in der Formwelt sehr, sehr viel darüber diskutiert wurde, über diesen Facharzt für Notfallmedizin. Das ist immer ein heißes Thema. Und die AutorInnen dieses Curriculums haben eine Sache bedeutend anders gemacht als alle anderen, die darüber reden. Und das finde ich cool. Und zwar haben sie die Sache selbst in die Hand genommen und was gemacht und sich Gedanken gemacht und ein Curriculum aufgestellt und quasi jetzt wirklich einen heißen Ball zu den Ärztekammern gespielt, damit die sich jetzt darüber Gedanken machen müssen. Und das finde ich sehr, sehr cool. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das jetzt weitergeht.
Das ist zumindest das erste Handfeste, was man mal so
voll
da hat. Und ja.
Genau. Das zweite Thema, was Johannes uns zugespielt hatte, ist, dass Anfang Mai die ESAIC im European Journal of Anesthesiology die Mellin-Olsen-Deklaration zu Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion veröffentlicht hat. Und diese Deklaration ist angelehnt an die Vereinten Nationen und die europäische, also Deklaration der Vereinten Nationen und der Europäischen Kommission und geht aber hier insbesondere eben auf Aspekte ein, die spezifisch in der Anästhesie und Intensivmedizin relevant sind. Die AutorInnen sagen beispielsweise, und das hat mich sehr geschockt, muss ich sagen, als ich das gelesen habe, dass Gendergerechtigkeit ein essentielles Thema ist, weil, also das hat mich nicht geschockt, das war mir klar, aber was mich geschockt hat, war, dass nur 20-30% der ErstautorInnenschaften Frauen gehören in den Papern dieser Fachrichtungen. Und das fand ich schon echt krass wenig. Sie sagen außerdem, dass halt diese Prinzipien in der direkten PatientInnenversorgung natürlich auch eine zentrale Rolle spielen. Und die Deklaration, die frei verfügbar ist und die wir auch in den Shownotes verlinken werden, geht einerseits auf die Definition der drei Prinzipien und außerdem auf 6 zentrale Bereiche ein, in denen sie konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion in der Anästhesie und Intensivmedizin geben. Falls ihr euch jetzt fragt, wie diese Deklaration zu ihrem Namen kam, das habe ich nämlich auch gegoogelt, weil ich mich gefragt habe, wer zum Geier war denn Mellin Olsen? Weiß das einer von euch? Sagt einem dieser Name was? Genau, und zwar heißt sie, ich glaube, man spricht es Janique aus wahrscheinlich, Mellin Olsen, eine norwegische Anästhesistin, die leider im Februar 2025 verstorben ist und die sich ihr Leben lang sehr für PatientInnensicherheit und eben auch für Kommunikation, Gleichberechtigung und Gerechtigkeit eingesetzt hat und dafür weltweite Berühmtheit erlangt hat. Und ihr zu Ehren wurde die Deklaration nach ihr benannt.
Das ist doch gut.
Ja. Das war's von mir zu Vermischtes. Jetzt habe ich schon sehr, sehr viel geredet.
Ich glaube,
wir kommen zum Journal Club. Mag einer von euch vielleicht anfangen?
Ja. Dominik, willst du mal?
Unbedingt.
Unbedingt.
Genau. Ich habe eine kleine Nerd-Studie mitgebracht,
Uhu.
Die auch nicht unbedingt was krass Neues bringt, fand ich, aber ich fand, es lohnt sich irgendwie nochmal drüber zu reden.
Wenn du Nerd-Studie sagst, dann denke ich immer irgendwas Genetisches.
Nee, ganz so schlimm ist nicht.
Och Gott sei Dank.
Tatsächlich habe ich auch gegen unsere Regel verstoßen. Die Studie
ist nämlich
aus dem, naja, nicht ganz uralt, aber quasi Oktober 23 aus dem JAMA für Internal Medicine.
Aber JAMA, komm, das ist dafür mehr Impact-Punkte.
Erstens das. Und zweitens hat Rebel EM das im April 25, also quasi vor 7 Tagen, aufgegriffen und damit ist es quasi aktuell.
Nee, dann ist es wieder aktuell. Da, also
da habe ich auch so gesehen und ihr ja alle auch und deswegen habe ich es euch mitgebracht. Effects of Cuff Size on the Accuracy of Blood Pressure Readings, the Cuff Randomized Controlled Trial von Ishigami et al. Und das Ganze ist gelaufen an der Johns Hopkins in Baltimore in Maryland, also quasi die Creme de la Creme im Creme de la Creme Journal. So, warum habe ich das mitgebracht? Nicht-invasive Blutdruckmessung ist ja in dem Bereich, wo wir Medizin machen, die Entscheidungsgrundlage für ganz, ganz viel. Ob es jetzt im OP-Saal ist oder im Rettungsdienst oder in der Notaufnahme. Wir messen eigentlich ständig irgendeinen Blutdruck und machen dann Therapien aufgrund dieser Blutdrücke.
Meinst du? Ich messe jetzt nur noch Wettdrücke. Sorry.
Ja, okay. Genau. Und deswegen finde ich schon, dass wir uns nochmal drüber Gedanken machen sollten, wie diese vermeintlich einfache Messung suffizient und valide funktionieren kann. Und dann bin ich einfach mal kurz in meine Praxis gegangen und habe mir überlegt, wie das bei uns im OP-Saal läuft. Und da gibt es eine Manschettengröße und die wird eigentlich immer genommen, außer es geht halt nicht. Also nicht, weil der Wert irgendwie vielleicht Quatsch ist, sondern weil die Manschette halt wirklich zu klein oder zu groß
sie
oder irgendwie
ist. Hält
sich
ab.
Ja, genau. Oder bei Kindern. So, genau. Also ich kenne dieses Problem, was die Autorinnen beschrieben haben, aus meiner Praxis sehr gut. Und ich finde, wir haben uns ja vor kurzem auch nochmal über die Leitlinie fürs hämodynamische Monitoring bei nicht-kardiochirurgischen PatientInnen unterhalten. Und da ging es ja auch so ein bisschen drum, wann Arterie und wann nicht und so weiter und so fort. Und da sollte man ja schon auch die Limitationen der nicht-invasiven Blutdruckmessung kennen. So, habt ihr im Studium gelernt, wie oszillometrische Blutdruckmessung funktioniert?
Ja.
Cool.
Meiner Anästhesieformulatur allerdings.
Ich hatte tatsächlich nur auskultatorisch mit Korotkopfgeräuschen und sowas. Oszillometrisch gab es bei uns nicht. Genau, also wie funktioniert oszillometrisch? Dann weißt du es ja, Paula.
Jetzt hast du mich ertappt.
Das ist gemein.
Nein. Ich hatte auch nicht wirklich eine Ahnung. Ich dachte, der misst das irgendwie, aber wie es genau funktioniert, wusste ich auch nicht. Der misst die Vibrationen, die Korotkopfgeräusche, die wir hören können, registriert die Manschette quasi als Vibration und nimmt dann durch den Algorithmus, der da drunter liegt, der auch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich ist, und generiert da draußen Blutdruck. Das ist also das Nächste. Das ist gar nicht mal unbedingt PatientInnen individuell, sondern es liegt ein Algorithmus drunter. So, das heißt also, wann ist eine oszillometrische Messung ungenau? Immer dann, wenn diese Vibrationen nicht so gut durchkommen. Das heißt, bei adipösen PatientInnen, wenn Vibrationen von außen kommen, wenn sich OperateurInnen gegen diese Blutdruckmanschette lehnen oder wenn die Manschette eben nicht adäquat groß ist. Genau. Übrigens, immer dann, wenn sowas auftritt, ist laut Leitlinie eine kontinuierliche Messung indiziert, wollte ich nur noch mal so sagen. Genau. Wie bestimmen wir also die optimale Größe einer Blutdruckmanschette? Spoiler, ich wusste es auch nicht.
Nimmt einen Oberarm, nimmt zwei Finger aus der Ellenbeuge nach oben hin weg und wickelt dann irgendwas, was passt da drum.
Sehr gut. Also tatsächlich müsste man eigentlich, wenn man es jetzt ganz genau nimmt, die Armlänge bestimmen. Und die Landmarken sind das Acromion und das Olecranon. Und da hört es bei mir schon auf. Das ist mir schon zu unfallchirurgisch. Ines rollt nur die Augen.
Das geht noch.
Das ist quasi die Größe der Blutdruckmanschette, wenn wir das korrekte Wording benutzen wollen. Und dann gibt es noch die Länge der Blutdruckmanschette. Genau, also die bestimmst du und dann sollte das ungefähr die Hälfte des Oberarms ausfüllen.
Also du meinst die Breite.
Also den ganzen Abstand da umwickeln.
Und das ist nämlich genau das Ding, Paula. Das ist bei uns auf Arbeit auch ein Problem. Das ist irgendwie, das Wording ist da nicht so ganz genau. Also du nimmst, wenn, ja toll, das könnt ihr nicht sehen, wenn ich das jetzt zeige. Also die beiden schon, aber, also du hast einmal die Länge der Manschette.
Ja.
Das ist die, die in der Regel auch über die Größe kodiert ist, die da drauf steht. Wenn er jetzt zum Beispiel steht Regular oder Small oder wie auch immer, dann ist es die reine Länge der Manschette. Und dann gibt es noch den Umfang, der quasi von der Dicke des Armes abhängt. Und das sind dann meistens die, die dann irgendwie extra lang sind oder so. Mhm. Und das ist genau das Problem, dass bei den etwas kräftigeren Menschen ja meistens die Manschetten genommen werden, die vom Umfang her weiter sind, aber damit meistens auch länger sind. Und
genau, falsch rum wieder, ne?
Ja, genau. Aber genau. Und deswegen habe ich die Studie mitgebracht. Mhm. So. Was haben die also gemacht? Die haben eine randomisierte Crossover-Studie gemacht. Crossover heißt, dass alle quasi dann auch das Richtige bekommen haben. Und die haben, Paula weiß es vielleicht, die hat ja jetzt gerade gut Englisch gelernt. Was sind Community-Dwelling Adults?
Nee. Da bin ich raus. Das ist, Wort ist mir nie begegnet. Also,
Erwachsene.
Erwachsene aus der Community halt, also aus der Gesellschaft, ja. Keine Ahnung.
Also ich
irgendwelche Leute aus so einer Umgebung.
Genau. Ich habe es versucht zu googeln, das ist gar nicht so einfach. Das ist wohl ein feststehender Begriff in der angloamerikanischen Wissenschaft. Und ich habe es mir jetzt versucht zu übersetzen mit Menschen, die selbstständig in einer Gemeinschaft leben. Also die haben nicht unbedingt die Leute genommen, die noch zu Hause alleine leben, sondern zum Beispiel in so einem betreuten Wohnen. Jetzt nicht unbedingt im Pflegeheim, aber die schon so ein bisschen nicht mehr alleine selbstständig sind. Aber wie gesagt, vielleicht weiß irgendeiner von euch da draußen, wie genau man das übersetzt. Und die haben Folgendes gemacht. Die haben mit den Kaffgrößen Small, Regular, Large und Extra Large des jeweiligen Herstellers dort dreimal gemessen. Die Messung war hochstandardisiert, da könnt ihr euch die Studie durchlesen. Die haben da eine echte Wissenschaft draus gemacht. Und die Randomisierung der Studie erfolgte quasi mit der Reihenfolge der Messung. Also welche Manschettengröße haben sie zuerst genommen? Was haben sie eingeschlossen? PatientInnen, die 18 Jahre oder älter waren, aus der Region Baltimore, Maryland. Was haben sie ausgeschlossen? Das war irgendwie auch ziemlich pragmatisch. Leute, die halt Verbände, Wunden oder ähnliches am rechten Arm haben, weil die haben am rechten Arm gemessen. Schanz an beiden Armen, Schwangere und wenn der Durchmesser des Armes über 55 cm war. Spannend, es gibt zumindest in den USA und ich denke dann bei uns auch nicht, keine Blutdruckmanschette, die für diese Größe zugelassen ist.
Boah, 55 Zentimeter ist aber mega breit. Durchmesser, Ines, Durchmesser, nicht Umfang.
Ja.
Habt ihr eine Adipositas-Chirurgie?
Nee, also weiß ich nicht.
Okay, gut. Ja, ja, das ist groß, aber ich würde es nicht gänzlich ausschließen.
Nee, gänzlich ausschließen würde ich es auch nicht, aber 55 Zentimeter ist ja mehr als ein halber Meter.
Ja.
Also es ist breit.
Genau. So, Primary Outcome war der Unterschied der Regular-Manschette zur dann passenden Blutdruckmanschette, die man quasi ausgemessen hatte laut dem Studienprotokoll. Und Secondary Outcome waren die anderen Unterschiede der nicht passenden Manschetten zu eben der passenden Manschette, jeweils bezogen auf systolischen und diastolischen Blutdruck. 195 Teilnehmende haben sie randomisiert. Und jetzt mal so ein bisschen deskriptive Statistik, was so die passenden Größen waren. Die haben, wie gesagt, wir reden nur von Erwachsenen, keine Kinder, keine speziellen irgendwie krass dicken Menschen mit über 55. So, 35 Mal hat Small gepasst, 54 Mal hat Regular gepasst, 66 Mal hat Large gepasst und 40 Mal hat Extra Large gepasst. Wisst ihr, was bei euren Monitoren standardmäßig dranhängt?
Regular.
Bei uns auch. Und dann überlege ich mir, 54 von 195, also jetzt mal ganz grob über den Daumen gepeilt, ein Viertel. Das ist schon nicht so krass. Genau. Und dann, was kam noch raus? Im Prinzip, dass alle, die jetzt sich mit dem Thema beschäftigt haben, denen ist das klar, ist die Manschette zu groß, ist der Blutdruck falsch niedrig, ist die Manschette zu klein, ist der Blutdruck falsch hoch. Und je weiter die Manschettengröße von der adäquaten Größe abweicht, desto größer ist der Effekt.
Ja gut, das macht Sinn.
Und da muss man ehrlicherweise sagen, der Unterschied zwischen Small und Regular, also Small hätte man nehmen müssen und Regular haben sie benutzt, war ein Mitteldruck von 3,6. Das ist jetzt also nicht so wahnsinnig viel. Nicht so viel. Genau, aber das ließ sich steigern auf bis zu 20 Millimeter, Mitteldruck ist ja nicht Millimeter HG, aber Mitteldruckunterschied von 20 und das finde ich,
das ist schon relevant.
Das ist halt 80 oder 60. Das ist, war Suppressor an oder war Suppressor aus?
Ja, naja, und du willst ja auch irgendwie einen Standard bei irgendwelchen Erkrankungen halten für.
Genau, das finde ich schon.
Oder du senkst mal irgendwen, irgendwie, der es.
Ja, ne? Also ich finde, das hätte. Ist.
Ja, 20 ist, schon, ist eine Menge.
Genau. Und alle Unterschiede, die sie rausgefunden haben, waren statistisch signifikant. So, jetzt muss man ehrlicherweise sagen, zur Diskussion, bei geringen Größenunterschieden weicht der Blutdruck wahrscheinlich auch nur gering ab. Aber es kann halt durchaus sein, dass es mehr wird. Und deswegen sollten wir uns gut überlegen, ob das die passende Manschette ist oder ob wir dann vielleicht, wenn die passende Manschette nicht so einfach zu finden ist, doch auf eine kontinuierliche Messung zurückgreifen. Und die nächste Frage, die wir uns stellen sollten, schenken wir dieser banalen Blutdruckmessung denn genug Aufmerksamkeit für die Wichtigkeit, die dieser Wert in unserer täglichen Arbeit eigentlich hat. So, was waren die Stärken dieser Studie? Sie ist prospektiv gewesen, sie ist randomisiert, sie hat ein sehr strenges Studienprotokoll gehabt und es war halt eine Querschnittsstudie, das heißt, zu diesem Studienzeitpunkt haben sie eine echt genaue Betrachtung gehabt und haben das ganz gut gemacht. Und ich finde, sie ist halt auch absolut alltagsrelevant, deswegen habe ich sie mitgebracht. Was hat die Studie nicht so gut gemacht? Die haben tatsächlich relativ wenig demografische Daten von den Teilnehmenden publiziert, also Ethnie und so weiter und so fort. Das war alles relativ dürftig. Das liegt dann halt auch im Studiendesign. Es ist halt eine Querschnittsstudie, die enthält halt keine Langzeitdaten. Also wir wissen nicht, inwieweit diese fehlerhafte Blutdruckmessung die PatientInnen dann vielleicht beeinträchtigt hat oder nicht. Die haben auch nur am Oberarm gemessen. Es gibt keine Daten zu Unterarm, Handgelenk oder untere Extremität. Und die haben in dem Studiensetting nur Menschen genommen, die wieder nach Hause gegangen sind. Also die waren quasi gesund. Das ist jetzt die Frage, ob das mit dem Klientel, was wir in Notaufnahmen, OPs, Intensivstationen etc. sehen, so übertragbar ist. So, und dann habe ich mich gefragt, was ich mich ja immer frage, was kann ich von der Studie mit nach Hause nehmen? Und da sagt Dana ja immer vollkommen korrekt, ja, ist immer schwierig. Aber hier, finde ich, kann man schon was mitnehmen. Wenn wir eine Therapieentscheidung vom Blutdruck abhängig machen, dann sollten wir uns auch sicher sein, dass dieser Blutdruck, egal wie, ob jetzt invasiv oder nicht invasiv gemessen, auch wirklich valide ist und auch so stimmt, wie er da steht.
Ja. Ja. Das ist eine gute Quintessenz. Ja. Ja, gute Studie. Würde ich mal so sagen. Soll ich mal weitermachen?
Wenn du magst.
Ich habe was anderes. Non-Interventional Outcomes of Adult Foreign Body Ingestions.
Ui,
von
spannend.
Melanie Randall.
Bitte? Spannend.
Ja.
Ines zaubert immer Studien raus, ist der Hammer.
Ich weiß aber auch nicht mehr, wo ich die habe, keine Ahnung. Von Melanie Randall und anderen. Aus Kalifornien, USA, aus Februar 2025, erschienen in American Journal of Emergency Medicine. So, und ich sag mal so, Fremdkörperingestionen sind total häufig. Also wenn man in einer Notaufnahme arbeitet und viele werden auch irgendwo gleich irgendwen zugeführt, dass die auch möglichst rechtzeitig wieder rausgeholt werden, irgendwie bevor irgendwas Böses ansteht. Und es gibt in den USA, gibt es die American Society of Gastroenterology und die hat gesagt, sollten da irgendwie scharfe Objekte irgendwie in den Patienten gelangen oder welche, die größer als 2,5 Zentimeter sind und das Ganze sollte noch irgendwie vor oder auf Höhe des proximalen Duodenums liegen, soll man die mal lieber entfernen. So, und dann hatten sich diese Studiengruppe, hatte sich dann überlegt, ja, weil so viele kleine, auch selbst scharfe Sachen, die kommen doch auch einfach so spontan wieder raus, ne? Ohne dass so irgendwelche Komplikationen oder ähnliches passieren irgendwie. Und dann haben sie eine retrospektive Studie gemacht, weil ich glaube, prospektiv, das wäre nicht so richtig durchgegangen. Wenn du sagst, okay, sie haben jetzt diesen unheimlich scharfen Fremdkörper gegessen, jetzt gucken wir mal, was passiert. Nee, also die haben eine retrospektive Studie gemacht, haben also in ihrem Kreiskrankenhaus da 5 Jahre lang irgendwie nach so ICDs geguckt, irgendwie von Erwachsenen, die irgendwie Fremdkörper gefuttert haben, welche nicht initial endoskopisch entfernt wurden. Also das heißt, die waren da noch drin, aus welchem Grund auch immer. Und dann haben sie halt versucht herauszufinden, wie groß war das, meistens halt aus Röntgendiagnostik, welche Form hat das, wo genau kam das zu liegen und ähnliche, nur ein paar Röntgensachen haben sie auch noch nachgeguckt. Dann haben sie irgendwie erstmal irgendwie so 500 Patienten gehabt, irgendwie, die haben sie dann aber noch eine Menge wieder rausgeworfen und haben dann letztendlich 117 Patienten in diesen 5 Jahren gefunden, die insgesamt 171 Mal, ja, also Begegnungen oder Patientenkontakte mit diesen. Da werden einige gewesen sein, die nachkontrolliert worden sind, aber auch die typischen sind ja so Wiederholungstäter, die dann häufiger mal was in
sich tragen. Das habe ich mich gerade gefragt, haben die dann, also sind die wegen dem gleichen Fremdkörper mehr so in Kontakt gewesen oder waren es mehrere Fremdkörper?
Wir haben zurzeit so 3 bis 4, die so frequent sich wirklich irgendwas, also die regelmäßig ja, endoskopiert werden bei uns. Aber deswegen hat mich das auch so interessiert. Also man hat dann halt diese Patienten halt ja ausgewertet, waren im Mittel ungefähr 33 Jahre alt und 74% hatten die psychiatrische Vorgeschichte. Also 86 ja. Von 117, ja.
Erkennen sie nicht.
Ja, das haben die aber auch noch ein bisschen erklärt. Dieses Krankenhaus liegt einerseits direkt irgendwo neben einem irgendwie ein Gefängnis. Also dementsprechend waren da auch denn 2,5% von den Patienten waren Gefängnisinsassen oder Staatsgefangene. Und daneben auch noch gleich eine liegende Psychiatrie. Ja. Also dementsprechend haben sie herausgefunden, dass diese, genau, dass diese über 70, also 74%, ja, meistens so Depressionen, Psychosen oder bipolare Störungen hatten, also die das soweit ingestiert hatten. Und 50% von denen hatten bereits vorher schon irgendwie eine Fremdkörperanamnese von irgendwas, was sie in sich gehabt haben. So, jetzt haben sie die halt dann nachuntersucht und wollten dann halt mal rausfinden, wie gefährlich ist denn das jetzt, was sie da alles ingestiert haben. Und insgesamt haben sie festgestellt, ja, selbst wenn hier so Rasierklingen oder ähnliches futterst, kommt eigentlich relativ heile alles wieder raus. Also die hatten zum Beispiel keinerlei Dünndarmverschlüsse. Die hatten einzig allein unter diesen Patientinnen eine rektosigmoidale Perforation. Und ein paar hatten so sekundäre Interventionen gekriegt. Sekundär, das waren insgesamt 15, also Spätinterventionen. Die waren aber zu 13, also die 13 von denen, da ging das einfach irgendwie nicht weiter. Also die hatten jetzt gar keine Symptome oder ähnliches. Die haben die nachkontrolliert und das wanderte irgendwie nicht weiter. Also haben sie von denen 15 Patienten haben sie denn 12 denn doch irgendwie nochmal endoskopiert und 3 tatsächlich explorativ laparotomiert. Und ich hatte auch so ein ähnliches Ding, was ich initial nicht übersetzen konnte, selbst mit Übersetzer, war, bei einem steckte nämlich ein Ballbearing im Appendix fest. Und dann hatte mir so ganz niedlich Google da ein Ballbär draus gemacht. Nein, das ist ein Kugellager einfach irgendwie. Und das steckte wohl in einem Appendix. Und das hat ihn dann doch gestört. Und dann haben sie es rausgemacht. Also letztendlich sind, ich sag mal so, bis auf den einen, der jetzt tatsächlich diese Perforation hatte und 13, die einfach interveniert wurden, weil einfach nichts mehr weiterging, also ohne Symptome, die ganzen Sachen relativ gut rausgekommen. Ne? Also dementsprechend, natürlich haben sie gesagt, ist jetzt Single Center, das Ganze ist retrospektiv und ich sag mal, die Patientenzahl ist überschaubar. Aber letztendlich müsste man doch mal diese Empfehlung für die Endoskopie mal einmal überarbeiten, weil diese Studien, die auf diese Empfehlung der Endoskopie der American Society of Gastroenterology beruhen, sind aus 1927, 1969 und 1972. Was? Und da wurden so Komplikationsraten von 35% beschrieben, das den ganzen Kram da drin zu lassen.
Also mein Favorit ist 1927. Das ist ja fast 100 Jahre her.
Ich habe jetzt noch nicht die Studie nachgeguckt, wo das drauf beruht, aber ich fand es halt schon mal ganz interessant.
Hot off the press.
Ja, also dementsprechend. Und die haben halt auch diese Fremdkörper ja dem ausgemessen und ihnen geguckt, was es waren. Das waren in meisten Fällen Rasierklingen, denn die irgendwer zu sich genommen haben, aber auch relativ viel Zahnbürsten, Batterien und ähnliches. Und dann haben sie halt festgestellt, also würde man sich auf diese Empfehlung beruhen, hätten 150 der 171 Fremdkörperpatientinnen gleich endoskopiert werden sollen. Was? Und dabei ist es einfach so rausgekommen.
Was ich mich jetzt frage, ist, hat man 1927, haben da die PatientInnen die gleichen Sachen geschluckt wie heute oder waren das andere Gegenstände? Vielleicht haben die ja damals auch gefährlichere Gegenstände
geschluckt. Ich schicke dir das weiter und du kannst bis zum nächsten Mal rausfinden, auf welcher Studie das beruht und was die Leute
1927 geschluckt haben.
1927 ja. Ingestiert haben, was so hohe Komplikationsraten gibt. Das habe ich jetzt ehrlich nicht gedacht.
Also was ich total spannend finde, ich finde eine Rasierklinge, das ist kontraintuitiv, dass das gut geht. Also wenn mich einer fragt, Rasierklinge rausholen, drin lassen, hätte ich gesagt, boah, nee, rausholen, hol mal lieber raus.
Ne? Ja, hätte ich auch gedacht.
Offensichtlich, also das ist krass, das hätte ich nicht gedacht.
Es ist jetzt eine Studie, ne? Und es ist ein Single Center und die haben auch gesagt, Frage. Ja, ist eine gewisse Limitierung, aber trotzdem finde ich es schon. Wo du denkst, so eine Endoskopie ist ja jetzt vielleicht, kann ja auch mal, macht einen Zahnschaden, macht irgendwie hier noch kaputt, da noch eine Schwellung oder irgendwas ähnliches.
Aber ich finde, andererseits musst du ja auch, also ja, Single Center, aber wenn sie auf ihrer Lage halt so prädestiniert dafür sind, dann sehen die vielleicht halt auch verhältnismäßig viele Fälle. Das macht natürlich trotzdem noch Single Center, aber wenn ich was besonders häufig mache, dann kann ich es ja meistens auch ein bisschen besser als die, die es nicht so oft machen.
Haben die ähnlich auch beschrieben, die haben auch gesagt, es hätte ja auch ganz sein können, dass gewisse Ressourcen überhaupt nicht vorhanden sind. Du hast keine gastroenterologische Klinik, kein Endoskopie-Team, was 24 Stunden vorhanden ist, ne? Dann hätte das Ganze auch schon wieder ganz anders aussehen können. Aber das fand ich schon ganz interessant. Also das lässt einen so ein bisschen wieder so nachdenken und hoffen, dass da vielleicht nochmal mehr kommt. Irgendwie mal gucken. Also gerade bei den ganzen Patienten, die dieses Batterien, Münzen und ähnliches, was denn die Leute so ingestieren oder irgendwelche Löffelchen oder irgendwas ähnliches, ne? Wo man einfach mal denkt, wart doch mal ab und guck mal, was passiert irgendwie. Aber ich sag mal, so den Mumm muss ich auch zugeben, wenn ich denn der Entscheidungsträger da diesbezüglich wäre.
Das ist halt gruselig.
Kann ich nicht sagen. Ne?
Ja, ich meine, dass es dann irgendwie durch den Darm, aber ich frage mich halt wirklich auch, wie geht's, also erstens, wie schluckt man so eine Rasierklinge überhaupt? Also wie kriegt man das hin? Das frage ich mich schon immer.
Die wickeln das oben, da ist doch normalerweise, wenn du so eine singuläre, nicht jetzt hier für so ein Ladyshave, sondern die früher zum Einspannen, da wickelst du dieses komische Wachspapier drum und dann futtern sie mit runter.
Hier Leute, nicht zu Hause nachmachen.
Wie es durch den Darm geht, aber wisst ihr, was ich mich frage? Wie kommt es die letzten paar Zentimeter raus? Weil im Zweifel ist das ja mit Rücken verbunden.
Ja, frag dir
das. Reicht da Wachspapier?
Naja, ich meine, so ein Gefängnisinsasse, der hat ja vielleicht auch eine andere, also einen anderen sekundären Krankheitsgewinn als jetzt jemand mit einer psychiatrischen Erkrankung. Na gut, das ist Spekulation alles.
Ist auf jeden Fall eine sehr spannende Studie. Spannend.
Vielleicht weiß da jemand anderes genaueres drüber.
Ja, keine Ahnung, aber braucht auf jeden Fall noch mehr Studien, würde ich sagen, weil das ist ja schon was einem im Dienst regelhaft beschäftigt.
Ja.
Sehr spannend. Ich habe wiederum was ganz anderes mitgebracht, aber was zu dieser ESAIC-Deklaration aus dem Vermischtes Teil passt. Und zwar ist das ein Paper, was jetzt mit klinischer Medizin an sich nicht so viel zu tun hat, sondern eher mit medizinischer Bildungsforschung und das mir im Urlaub von der Partnerin meiner Mutter zugespielt wurde. Und der Titel dieses Papers ist The Positive Influence of the Hidden Curriculum in Medical Education, a Scoping Review. Ist von Meyer et al. Und erschien im April 2025 in Medical Science Educator. Ich muss sagen, das ist ein Journal, das ich natürlich tagtäglich lese, sonst. Genau, und warum ich das spannend finde, ist, dass das ein Wording war oder ein Konzept war, was mir in meiner medizinischen Aus- und Weiterbildung, also das mit dem Hidden Curriculum, ist ein Konzept, das mir sehr, sehr oft aufgefallen ist. Ich erkläre auch gleich, was das ist, aber ich hatte halt bisher kein Wort dafür. Also worum geht es eigentlich bei diesem Hidden Curriculum? Es geht um all die Dinge, die Medizinstudierende oder Lernende im Gesundheitswesen, also auch zum Beispiel andere Auszubildende oder Weiterbildungsassistentinnen lernen, die aber nicht schriftlich im Curriculum irgendwo auftauchen. Und vor allem geht es hierbei um das Verhalten in der jeweiligen Rolle, in die man ja gerade hereinwächst, um Werte, um ethische Aspekte, um die interprofessionelle Zusammenarbeit, Kommunikation und Professionalität. Es geht also eher um kulturelle und institutionelle Aspekte, die nirgends fest aufgeschrieben sind, aber denen dennoch in der medizinischen Aus- und Weiterbildung eine sehr, sehr relevante Rolle spielen. Diese Aspekte der Weiterbildung werden zum Beispiel durch Vorbilder an uns vermittelt, gemäß den AutorInnen, und das deckt sich auch mit dem, was ich bei meiner kurzen Recherche so gefunden habe, hatte das versteckte Curriculum in den letzten Jahren in der Literatur eher einen schlechten Ruf, weil es halt in der Kritik stand, unter anderem, weil die Lernenden angeblich zu viele negative kulturelle Aspekte des Gesundheitssystems lernen und reproduzieren, also zum Beispiel steilere Hierarchien und die bereits bestehende soziale Ungleichheit, der Rassismus und viele Dinge, mit denen wir halt in unserer Gesellschaft so zu kämpfen haben, verstärkt werden. Das ist was, was ich auf jeden Fall in meiner eigenen Aus- und Weiterbildung beobachten konnte. Also ich denke schon, dass so eine Klinikkultur sich halt auf die Lernenden auswirkt, sowohl wahrscheinlich im positiven als auch im negativen Sinne. Das Ziel der AutorInnen war, herauszuarbeiten, ob das versteckte Curriculum auch einen positiven Einfluss auf die medizinische Aus- und Weiterbildung hat, einzelne Aspekte zu beleuchten, um gegebenenfalls auch in Zukunft halt verstärkt hier ansetzen zu können und die verstärkt zu fördern. Zu den Methoden. Sie haben sich an den 6 Stadien entlang gehangelt, die man offensichtlich für Scoping Reviews verwenden kann. Diese 6 Stadien wurden von Arxi und O'Malley für Reviews publiziert. Der erste Schritt ist Formulierung der Forschungsfrage. Die Forschungsfrage dieses Reviews war: Was ist die Evidenz für den positiven Einfluss des versteckten Curriculums auf die Ausbildung Medizinstudierender? Der zweite Schritt war die Identifikation relevanter Studien. Da haben die AutorInnen PubMed, Scopus, Web of Science und ERIC nach Studien durchsucht und die Studienergebnisse nur danach aussortiert, dass die Studien primär englischsprachig sein sollten, weil die AutorInnen aus Südafrika kamen und halt offensichtlich Englisch sprachen und anderssprachige Studien nicht verstehen konnten. Und es musste sich um Artikel aus peer-reviewten Journals handeln. Genau, das waren wie die einzigen Einschlusskriterien. Alle unterschiedlichen Methoden wurden grundsätzlich mit eingeschlossen. Genau, dann war der dritte Schritt die Studienauswahl. Alle Studien, die nach genauer Durchsicht nicht der Forschungsfrage entsprachen und alle Duplikate wurden aussortiert. Im vierten Schritt haben sie dann die Daten in einer Tabelle zusammengefasst und die Ergebnisse gruppiert. Der fünfte Schritt war ebenfalls dann nochmal eine weitere Zusammenfassung und Analyse der Daten. Im sechsten Schritt haben sie dann noch, ist quasi in diesem Modell ein optionaler Schritt, da haben sie dann noch akademische und klinische LeiterInnen eines Programms für die Weiterbildung postgraduierter Medizinstudierenden nach ihrer Ansicht zum versteckten Curriculum gefragt und die Ergebnisse flossen ebenfalls in die Diskussion dieses Papers mit ein. So, jetzt zu den Ergebnissen. Sie haben bei ihrer initialen Studie, bei ihrer initialen Suche 1068 Studien gefunden und nach dem Aussortieren von Duplikaten und der genaueren Durchsicht der Studien blieben 23 Studien übrig, die sich mit der Fragestellung beschäftigten. Die Publikationen waren aus den Jahren 2007 bis 2022 und es zeigten sich in den Studien hauptsächlich 3 positive Aspekte des versteckten Curriculums. Das erste ist positive Vorbilder. Die AutorInnen sagen, dass gemäß der aktuell verfügbaren Literatur positive Vorbilder bei der Entwicklung von Mitgefühl, guten Kommunikationsskills, Führungsqualitäten, Zuhören, interprofessioneller Zusammenarbeit und Umgang mit PatientInnen helfen. Was ich sehr spannend fand, war, dass Studien scheinbar gezeigt haben, dass Studierende sich vor allem mit denjenigen ÄrztInnen identifizieren, die ein gutes Verhältnis zu ihren PatientInnen haben. Das heißt, quasi, dass wenn wir gute PatientInnenversorgung machen und unsere PatientInnen einen guten Draht zu uns haben, dass wir dann die Studierenden eher inspirieren und genau eher Vorbilder für sie sind. Dann das zweite war die unterstützende Zusammenarbeit im Team. Wenig erstaunlich, aber trotzdem finde ich wichtig, dass das auch nochmal wissenschaftlich untersucht wurde, dass halt Teil eines funktionierenden Teams mit verschiedenen Gesundheitsberufen zu sein, dabei hilft, die Rolle und Verantwortlichkeiten als Arzt oder Ärztin zu lernen. Und das auch, und das habe ich in meiner eigenen Ausbildung auch sehr stark gespürt, dass halt ein Team, das positiv auf den Input von Studierenden reagiert und den Studierenden als Lernenden begreift und ihm beim Lernen unterstützt, zu einer Umgebung führt, in der sich die Studierenden wohlfühlen und sicher fühlen und dass das wiederum beim Lernen hilft. Außerdem scheint es sehr hilfreich zu sein für Studierende, Teil eines Teams zu sein, das positiv auf den Input von Studierenden reagiert und halt die Studierenden als Lernende begreift und das führt zu einer Umgebung, in der sich die Studierenden sicher fühlen. Und das führt wiederum zu einem besseren Lernerfolg und ist außerdem gut für das Selbstvertrauen der Studierenden und steigert ihre Motivation. Ich denke, diese Erfahrung haben wir ja alle gemacht und machen wir wahrscheinlich jetzt noch jeden Tag, dass das halt eben hilft. Es scheint auch so, dass dieses versteckte Curriculum ein Inkubator ist für die Entwicklung interprofessioneller Skills, die maßgeblich dazu beitragen, eine gute Ärztin zu werden. Genau, das dritte war positive Kultur in der Institution. Das ist mehr oder weniger deckungsgleich mit der Zusammenarbeit im Team, nur halt eben gemünzt auf die gesamte Institution. Und es geht vor allem darum, dass Studierende auch die Möglichkeiten für lebenslanges Lernen entdecken können sollen und eben auch das Gefühl haben sollen, um Hilfe fragen zu können und lernen können, Verantwortung zu übernehmen. Und das Letzte, und das fand ich auch sehr wichtig, ist Umgang mit Ambiguität, also Widersprüchlichkeit, Unsicherheit und Komplexität. Und zwar sagen die AutorInnen, dass das versteckte Curriculum hier auch maßgeblich hilft, durch Beobachten und gemeinsame Reflexionen zu lernen, dass es halt komplexe Situationen gibt mit Widersprüchen und Unsicherheiten und komplexe ethische Fragestellungen und dass die Studierenden durch das Beobachten und die Reflexion lernen, solche Situationen zu navigieren und damit selbstständig umzugehen. Genau. Jetzt einmal kurz zur Diskussion. Also ich denke schon, dass die AutorInnen recht haben, dass das versteckte Curriculum maßgeblich zur Ausbildung der Lernenden im Gesundheitswesen beiträgt und dass es wahrscheinlich eben zu einem deutlich höheren Stellenwert als vermutlich das explizite, also fachliche Curriculum an der Entwicklung von Verhaltensweisen, Denkweisen und Haltungen beteiligt ist, die uns zu den ÄrztInnen machen, die wir sind. Und es ist klar, dass nicht nur die Kultur einer Institution die Haltung der Studierenden beeinflusst, sondern eben auch andersrum die Studierenden jetzt und in Zukunft die Kultur einer Institution beeinflussen und dass wir uns einfach bewusst sein sollten, und deswegen habe ich diese Studie mitgebracht, dass wir heute quasi mit unseren Verhaltensweisen die ÄrztInnen und auch natürlich NotfallsanitäterInnen und Pflegekräfte von morgen prägen, dass wir da doch, denke ich, einen viel größeren Einfluss haben, als wir so im Alltag häufig denken und dass wir da einfach ein bisschen achtsamer sein dürfen.
Jo.
Genau. Das war ein sehr schönes Schlusswort.
Jo. Ines, du hast auch noch eine zweite Studie, oder?
Ich hab auch noch eine zweite Studie.
Warum habe ich dann angefangen? Ich habe nur eine.
Ist doch egal.
Ist so egal, du kannst jetzt mehr dazu. Genau, ich habe nämlich gleich ein, das ist meine Studie für die Völkerverständigung.
Sehr gut.
So, und zwar, wir sind ja hier interdisziplinär unterwegs und ihr könnt jetzt mal nennen, was euch so, was meint ihr, was sind die meisten Reibungspunkte und Konflikte, die ihr mit Unfallchirurgen so als aus anästhesiologischer Sicht habt? Haut mal raus.
Also ich habe weniger...
Ich kann alles ertragen.
Nee, ich denke immer nur an Bauchchirurgen, weil das ist ja immer der Kampf mit dem Relaxieren.
jetzt, komm, los.
Also perioperative Antibiotika-Prophylaxe ist immer ein Thema. Und was mir, also zumindest in dem Haus, wo ich jetzt arbeite, was immer ein Problem ist, ist Wärmen während der Abdeck- und Abwaschphase.
Ja, und bei den Schultern-ASKs ist der Blutdruck immer zu hoch.
Der Blutdruck,
immer.
Genau. Blutdruck bei den Schultern, genau. Und dann ist immer ja immer Frage, so zerebral lasse ich noch was über oder blute ich sie aus? Und das Ganze dauert einfach drei Stunden länger.
Ach so, und wenn die Hüfte schwierig ist, dann ist der Patient einfach nicht gut genug relaxiert.
Ja, genau, dieses irgendwie, ich muss jemanden reponieren irgendwie und irgendwer behauptet, Propofol hätte ganz viel relaxierenden Effekt, genau. So die Geschichte, was haben wir noch so? Ach so, das ganz übliche, so Überleitzeiten, Indikationen, Notfallkategorien, dass der Wack, der um 2 Uhr nachts denn...
Natürlich.
Ja, aber in Klassifikationen würde ich nicht auf UnfallchirurgInnen beziehen, das ist generell ein Problem, ja, aber jetzt Chirurgie versus Anästhesie.
Nee, es ist einfach die Überleitung zu meiner Studie. Aber eins, so ein Wichtigstes habt ihr noch gar nicht genannt irgendwie. Temperatur im Saal?
Ja, nee, das ist bei uns...
Gar nicht so? Ihr zieht euch einfach mehr Jacken an irgendwie?
Nee, die ist bei uns halt festgelegt und die wird nur im Kindersaal geändert. Punkt.
Ja.
Ist gar nicht mehr? Okay, na gut, ich war jetzt auch länger nicht mehr im Saal, also dementsprechend. Aber ich kenn's noch so von früher irgendwie so, uns war allen irgendwie immer zu warm, euch war, alle haben gefroren auf anästhesiologischer Seite, das ist
ich mir noch halt ein bisschen zu Gedanken gekommen, als ich... Wärmer.
Ja, aber im unfallchirurgischen Saal hast du ja meistens trotzdem ständig eine Bleischürze an und deswegen, also im unfallchirurgischen Saal war mir noch nie zu kalt.
Na gut, dann... Mensch, ich dachte, ich kriege jetzt hier mehr Gegenwehr, aber irgendwie gar nicht. Aber, denn, na gut, ihr lasst es trotzdem mal auf euch wirken. Also es ist Influence of Radiation, Personal Protection Equipment, Design on Surgeon Stress. A Randomized Repeated Measures Crossover Study von Francesca Solari und andere aus Januar 2025 und ist erschienen in Injury.
Ich lieb's.
Die kommen aus Swansea, also Wales. So, die ist underpowered und es ist ein Single Center und es ist auch nur so ein bisschen irgendwie, aber trotzdem mal irgendwie ganz nett, ja, zu hören. Die haben 15 Weiterbildungsassistenten in der Unfallchirurgie genommen und haben die quasi in einer Studie mit wiederholten Messungen simulierte dynamische Hüftschrauben einbringen können. Also in so Sawbone-Präparaten. Da haben sie so ein Schnitzel drüber geklebt irgendwie und haben gesagt, das ist ein Organic Overlay übrigens. Das fand ich auch sehr interessant. Und dann haben sie die mit zwei verschiedenen Strahlenschutz-Equipments ausgerüstet. Das eine war dann so ein Einteiler, der hatte 0,35 mm Dicke. Und ein Zweiteiler, der hatte diese typischen Ober- und Unterteil und sogar noch einen 0,5 mm Schilddrüsenschutz. Ne? So, und alles noch oben drüber, was man sonst im OP beim Arbeiten auch noch hat. Also Haube drauf, Mundschutz, schön fetten Kittel und noch zwei Paar Handschuhe noch dazu. Ne? Also dementsprechend komplett ausgerüstet. Dann haben sie die halt diese dynamischen Hüftschrauben an diesen Präparaten da sozusagen machen lassen und haben währenddessen die Herzfrequenz, die Körpertemperatur an verschiedenen Zeitpunkten gemessen und haben so eine Art visuelle Analogskala für Komfort, Fatigue und ja, und ich sag mal so Gefühl der Wärme oder Überhitzung sozusagen gebildet. Wo dann halt wenig ist extremely comfortable und du fühlst dich energetic und dir ist kühl, cold. Oder halt, wenn du das Ding auf 10 cm hochgeschoben hast, irgendwie extremely uncomfortable, fatigue and hot. So, wo die das dann selber quasi nach der Prozedur selber bestimmen konnten. Und dann, es war jetzt keine Performance-Studie, wie gut die jetzt ja operiert haben, aber es sollte ja sozusagen, wie viel Diskomfort macht diese Ausrüstung bei der ganzen Geschichte. Und ich sag mal so, was ein bisschen interessanter ist, dieser Zweiteiler, der ist ja eigentlich deutlich, ja, ich sag mal so, deutlich schwerer. Der wiegt ungefähr mit allem drum und dran 7 Kilo, wenn du diese ganze Ausrüstung drauf hast. Und du hast noch den dicken Schilddrüsenschutz dabei. Letztendlich ist aber das Outcome gewesen, sozusagen mit diesem Zweiteiler, deutlich mehr Komfort, weniger Fatigue, weniger Temperaturanstieg. Die Männer haben tatsächlich ein bisschen mehr geschwitzt unter dem Zweiteiler und hatten insgesamt weniger Herzfrequenzanstieg darunter. Liegt ein bisschen daran, weil das natürlich besser auf den Schultern verteilt worden ist, die ganze Kraft und Ähnliches. So, und dann haben sie noch so ein bisschen mit Studien sozusagen danach geguckt, was gab es denn da so vorher schon so, wenn du Temperaturen irgendwie hochdrehst oder halt jemanden es sehr unangenehm zum Operieren machst, dann ist der einfach nicht mehr so muskulär fähig, irgendwelche Dinge zu tun. Und das hatte halt die Nebenwirkung, dass diese ganzen psychomotorischen und kognitiven Funktionen der Chirurgen doch deutlich eingeschränkter sind, wenn es zu warm wird. Insgesamt natürlich subjektiv fängt das Unbehagen an, irgendwann Frustration, Leistungsbeeinträchtigung, Herzfrequenz geht hoch, der Flüssigkeitsverlust ist deutlich höher und Wahrnehmung quasi von erhöhter Arbeitsbelastung, ob jetzt eine simulierte Operation oder eine reale Operation durchgeführt wurde und eine schlechtere manuelle Geschicklichkeit. Also dementsprechend, falls ihr wieder vorhattet, irgendwo mal Temperatur hochzudrehen, denkt an euren Chirurgen und das ist jetzt hier auch evidence-based ist.
Nee, aber ich nehme die Studie für den nächsten Dienst mit. Wenn die wieder rumjammern, dass sie einen Zweiteiler anziehen müssen, dann sage ich, das ist gut für deine Performance.
Das ist gut für die Performance. Was ich noch einmal loswerden wollte, es gibt ja auch vorherige Studien zur Krebsinzidenz bei weiblichen Orthopädinnen. Gerade bei soliden Tumoren ist da das Risiko 1,9 höheres Risiko für solide Tumoren. Gerade bei Brustkrebs 2,9 bis 3,9 höhere Rate an Brustkrebs als andere gematchte Frauen in der US-Bevölkerung. Also dementsprechend passive Schutzausrüstung ist wirklich sehr, sehr wichtig, ist also für die Performance wichtig, ist sozusagen auch, dass du keinen selber nicht zum orthopädischen Fall da wirst mit irgendwelchen muskuloskeletalen Problemen. Und dementsprechend ist das schon wichtig, einerseits eine wirklich passende und also auch bequeme Schutzausrüstung zu haben.
Kurze Anekdote aus meinem bisherigen Leben. Ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt. In der Unfallchirurgie oder Orthopädie ist Strahlenschutz immer so lala. Und invasiv tätige KardiologInnen, ich habe ja mal 2 Jahre in so einem Rhythmuslabor in Leipzig gearbeitet, die schützen alles mit Blei. Bleihaube, Blei dies, Blei das, Blei jenes. Also klar, die haben auch eine höhere Belastung, aber die achten da auch drauf. Und den UnfallchirurgInnen, bei uns ist es, ich will es nicht sagen, egal, aber...
Naja, du hast die eine Sache, die du nicht machen kannst, sind halt die Handschuhe, funktioniert halt nicht in der Art und Weise mit vernünftigen Operieren. Die Brillen könnte man sich prinzipiell auch dazu schalten, aber wir versuchen ja auch andersweitig die Strahlenbelastung runterzukriegen durch ziemlich gutes Einblenden, pulsierend und ähnliches. Und wir machen den Untertischbeleuchtung, also dementsprechend, dass du weniger Streustrahlung hast. Also da hast du andere Möglichkeiten und ich möchte eigentlich üblicherweise ein singuläres Bild haben, ne? Ja. Dass ich einen Schuss mache und ich möchte keine Loops aufnehmen. Es sei denn, ich möchte zum Beispiel, was weiß ich, Ellenbogenfunktion, ob ich irgendwas dermaßen aufklappen kann, irgendwas ähnliches. Da würde ich einen kurzen Loop aufnehmen. Aber wenn ich irgendwo mit einem Katheter irgendwo rein will, muss ich ja gucken, irgendwie, ob man da gut um eine Kurve kommt.
Ja, ja, und klar. Auch mit Blei, Glas und sowas, das sicher. Aber es geht auch wirklich um die persönliche Schutzausrüstung. Ja. Es gibt ja zum Beispiel auch OP-Hauben aus Blei sozusagen, dass das geschützt wird.
Jetzt müsste man irgendwie, also müsste ich mal meinen Kollegen fragen, der so kardiologisch mehr wirksam ist, wie hoch eigentlich, ich sag mal so mal angenommen, wir nehmen irgendwie eine sehr komplexe Operation, was weiß ich, einen distalen Femur irgendwie, wo man häufiger nochmal was kontrollieren möchte oder irgendwelche gelenknahen Osteosynthesen, wo du doch ein paar mehr Bildchen schießt und da mal gegen irgendwie so eine normale Herzkatheter und Riva aufmachen oder irgendwas ähnliches, wie viel Strahlung dagegen gegenübergestellt wird.
Also ich würde schon behaupten, dass es in der Kardiologie mehr ist. Also was ich sagen kann, da wo ich gearbeitet habe, und das ist jetzt wahrscheinlich noch weiter fortgeschritten in der Rhythmologie, die haben tatsächlich zum Schluss nur noch ganz wenig Durchleuchtung gemacht, weil die ganz viel mit Mapping-Systemen und irgendwelchen Kathetern, die da was ausgemessen haben, die haben teilweise Pulmonalvenenisolation mit 5 Sekunden Strahlung gemacht oder 10 Sekunden Strahlung.
Mhm. Müssen wir mal vergleichen.
Ja, Kardiologen war die perfekte Überleitung zu meiner 2. Studie. Und zwar geht es hier auch um kardiologische PatientInnen und um EKGs. Und jetzt kommt der längste und komplizierteste Studientitel, den ich je hatte. Ich probiere das jetzt mal. Der Titel der Studie ist nämlich Association of Electrocardiographic Patterns after Successfully Resuscitated Out of Hospital Cardiac Arrest with Significant Coronary Lesions and Mortality. A predefined substudy of the angiography after out-of-hospital cardiac arrest without ST segment elevation in Klammern Tomahawk trial. So, das ging relativ flüssig. Das ist bestimmt meinem guten Englisch-Training da in UK geschuldet. Und die Studie ist von Tevatasan et al. Erschienen im April 2025 in Critical Care Medicine. Der Tomahawk Trial und der COAG Trial sind 2 Studien, die vor nicht allzu langer Zeit erschienen sind und die sich damit beschäftigen, ob PatientInnen direkt nach ihrem ROSC eine Koronarangiographie brauchen oder nicht. Und die Studien haben gezeigt, dass PatientInnen ohne ST-Streckenhebungen im Post-ROSC-EKG im Gegensatz zu denen mit ST-Streckenhebungen nicht von einer sofortigen Angiographie profitieren. Und das sind Studien, die mich in meiner Zeit in UK sehr beschäftigt haben, weil die Kardiologinnen dort aufgrund dieser beiden Studien sich häufig geweigert haben, frisch reanimierte PatientInnen zu kathetern. Ob zu Recht oder zu Unrecht, lässt sich sicher streiten. Eine andere Frage, die aber offen bleibt, ist, wie es dann mit anderen EKG-Veränderungen wie T-Negativierungen, Blockbildern und so weiter aussieht und auch, ob uns das Post-ROSC-EKG, das ist auch ein Zungenbrecher, irgendwas über die Prognose der Patientinnen verrät. Genau, diesen beiden Fragen haben sich die AutorInnen auf die Spur gemacht. Wie der Titel schon verrät, ist es eine im Voraus geplante Subgruppenanalyse des Tomahawk Trials Und im Tomahawk Trial wurde die sofortige Koronarangiografie nach ROSC mit der Angiografie im Intervall verglichen, und zwar bei PatientInnen ohne ST-Streckenhebungen im initialen EKG. Kurz zusammengefasst, konnte kein signifikanter Unterschied in allen kurz- und mittelfristigen Outcomes und auch beim Primary Outcome der 30-Tages-Mortalität aus allen Ursachen zwischen den PatientInnen mit und ohne sofortiger Koronarangiografie gefunden werden. Für den Tomahawk Trial wurden insgesamt 554 PatientInnen aus 31 Zentren in Deutschland und Dänemark eingeschlossen und randomisiert. Und von der Studie, die ich euch heute mitgebracht habe, war der Primary Outcome die diagnostische Performance des initialen EKGs, also was das initiale EKG über das Vorhandensein signifikanter koronarer Läsionen der großen Koronarien aussagt. Und der sekundäre Outcome war die prognostische Performance, also die 30-Tages-Mortalität aus allen Ursachen nach dem OHCA. Die 12-Kanal-EKGs wurden standardisiert interpretiert, und zwar wurden sie initial von einem erfahrenen Kardiologen interpretiert, der verblindet war für die Studienfrage und dann im Anschluss zur Kontrolle nochmal von einem zweiten Kardiologen, der ebenfalls verblindet war. Zusätzlich zu den üblichen statistischen Analysen, um die abhängigen Variablen zu vergleichen, wurde auch noch mittels einer multivariablen Regressionsanalyse für die möglichen Confounder, nämlich Alter, Geschlecht, Diabetes und KHK, adjustiert. Jetzt zu den Ergebnissen. 418 der 530 PatientInnen mit OHCA, die erfolgreich reanimiert wurden und keine ST-Hebungen hatten, bekamen im Anschluss eine Koronarangiografie. 6 davon wurden ausgeschlossen, weil unklar war, ob sie eine PCI erhalten haben oder nicht. Da hat also wohl irgendeiner im Katheterlabor schlampig dokumentiert. Von diesen 412 PatientInnen bekamen 40% aufgrund von signifikanten Koronarläsionen eine PCI. Das mediane Alter der PatientInnen war 68 Jahre und 71,4% waren männlich. Der Großteil der PatientInnen hatte wenig erstaunlicherweise vorbekannte kardiovaskuläre Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Dyslipidämie und Diabetes. Und die meisten PatientInnen hatten weitgehend unauffällige EKGs nach dem ROSC. An EKG-Auffälligkeiten kam häufig Vorhofflimmern vor in 14,9%, AV-Blöcke ersten Grades in 26,9%, inkomplette Schenkelblöcke in 40,4% und komplette Schenkelblöcke in 30%. Es gab keinen signifikanten Unterschied bei allen EKG-Auffälligkeiten zwischen der Gruppe mit und ohne signifikante Koronarläsionen, aber auch die Areas under the curve der einzelnen EKG-Auffälligkeiten zeigten eine schlechte prognostische Genauigkeit für das Vorhandensein einer signifikanten Koronarläsion. Das heißt, das initiale EKG, wenn es solche Auffälligkeiten hat, sagt uns nicht, hat der Patient eine PCI-würdige Koronarläsion oder nicht, außer er hat ein STEMI. Genau, hinsichtlich des Secondary Outcomes, also der 30-Tages-Mortalität aus allen Ursachen, zeigte sich allerdings, dass Herzfrequenz, Vorhofflimmern, QRS-Dauer, Schenkelblöcke und ST-Senkungen in 2 oder mehr aufeinanderfolgenden Ableitungen mit einer signifikant erhöhten 30-Tages-Mortalität assoziiert waren. Und die stärksten negativen Prädiktoren waren Vorhofflimmern und komplette Schenkelblöcke. Jetzt zur Diskussion. Die AutorInnen diskutieren einerseits, dass das, was sie in ihrer Studie gefunden haben, gut zu anderen Studienergebnissen zu passen scheint. Und sie diskutieren, und das finde ich recht einleuchtend, dass die EKG-Veränderungen direkt nach dem ROSC vermutlich eher die kardiale Ischämie unter der Reanimation widerspiegeln als eine echte ischämische Ursache für den Kreislaufstillstand. Dazu ist vor kurzem eine andere sehr, sehr spannende EKG-Studie erschienen, die ich für heute eigentlich auch gerne vorbereiten wollte. Das habe ich zeitlich nicht mehr geschafft, deswegen kommt die erst nächsten Monat. Kleiner also Teaser.
To be continued.
Genau. Und die, also was sich mir halt, also die Frage, die sich mir noch stellt, ist, wann ist der richtige Zeitpunkt für das EKG? Das heißt, schreiben wir vielleicht unsere Post-ROSC-EKGs möglicherweise zu früh? Sollten wir damit vielleicht einfach noch ein bisschen warten? Dann verschwinden manche Sachen ja wieder, wenn die der Ischämie unter der Reanimation geschuldet waren, und ist es vielleicht nach, keine Ahnung, ein paar Tagen besser verwertbar, aber dazu gibt es halt aktuell noch keine Daten. Die AutorInnen diskutieren dann noch, dass sie sich Präarrest-EKGs wünschen würden, weil man dort natürlich eindeutig sehen könnte, ob irgendwelche EKG-Veränderungen schon vorher vorliegen. Ich denke, das bleibt Wunschdenken. Genau. Oh, ich kriege gerade einen Herzstillstand. Ich schließe noch schnell das EKG an vorher. Mhm. Ja, fand ich sehr lustig. Hat mich gut unterhalten. Genau, das war meine zweite Studie.
Was mir immer noch nicht klar ist, warum heißt das Tomahawk Trial? Waren die einfach keine Mai-Festspiele, Freunde oder irgendwie? Oder ist Corona-Angiografie die Streitaxt? Oder so, das hat sich jetzt irgendwie noch nicht erklärt. Irgendwie.
Ich glaube, sie brauchten ein fancy Akronym und dann waren sie vielleicht Karl-May-Fans.
Ja, was soll doch das heißen?
Von dem initialen, von dem initialen Studientitel ist es bestimmt irgendeine Art von ausgedachtem Akronym.
Aha.
Vielleicht ist aber ein EKG im ROSC halt einfach nicht das krasse Kriterium, vielleicht nicht das Diagnostikum der Wahl. Vielleicht brauchen wir halt einfach noch andere Sachen.
Ja, genau. Ich denke auch, dass vielleicht das EKG allein nicht ausreichend ist, aber das war halt nicht die Fragestellung der Studie. Deswegen.
Nee, genau. Ich will damit ja auch gar nicht sagen, dass wir das EKG weglassen sollten. Also ein EKG tut ja nicht weh, kostet nicht viele Ressourcen, kann man ja sicherlich machen. Aber vielleicht ist es halt in dem Fall nicht sinnvoll, die weitere Therapie nur darauf zu stützen.
Nee, das ist sicher richtig. Gut. Wenn ich das richtig sehe, dann war es das mit unserem Journal Club. Wir bräuchten noch ein Codewort für den Journal Club und ich hätte einen Vorschlag. Und zwar passend zum Kugellager im Appendix würde ich Kugellager vorschlagen.
Kugellager, ja, da kommt kein Mensch drauf.
Kugellager ist schön.
Gut, dann ist das Codewort für den Journal Club.
Mit zwei L, ne?
Nee, mit drei L. Kugellager. Ja, mit drei L.
Ja, nee, warte mal.
Mit zwei.
Kugellager.
Es ist schon spät und wir können alle nicht schreiben. Sehr schön. Okay, Kugellager mit zwei L. So wie man es mit Kugellager. Sehr schön. Ach, es macht schon wieder sehr viel Spaß. Gut.